Milla, ich brauche ein Spielplatzdate.
Sanji, ich bin sowas von ready.
Spielplatzdate, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute gemeinsam mit Dr. Irmingard Demic im Studio. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Elternberaterin beim Abta-Club Elternservice. Sie ist selbst Dreifachmama, verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Elternberatung und weiß, welche Fragen frischgebackene Mamas oder Papas beschäftigen. Hallo, liebe Irmi. Wir haben uns davor schon auf Irmi geeinigt, weil das leichter ist. Genau. Schön, dass du heute da bist.
Hallo. Freut mich sehr, dass ich da sein darf heute.
Ich freue mich auch irrsinnig. Irmi, du bist seit mehr als 25 Jahren im Abta-Club Elternservice tätig für die Marke Abtamil und begleitest bzw. führst Gespräche mit Eltern. Könntest du mir vielleicht ein bisschen mehr über die Marke und den Anspruch von Abtamil erzählen?
Ja, sehr gern. Seit 1969 gibt es jetzt Abtamil, und zwar war das Abtamil damals unsere erste Milchnahrung, wo das Eiweiß an das Eiweiß der Muttermilch angenähert war. Also Muttermilch ist ja generell einfach unser Goldstandard, unser großes Vorbild, was wir versuchen immer irgendwie so gut wie möglich zu erreichen. Und das war der erste große Schritt damals, eben eine Nahrung zu schaffen, wo das Eiweiß so gut wie möglich, wie gesagt, der Muttermilch angenähert ist. Man hat es damals adaptiertes Eiweiß genannt. Diese Nahrung ist eben da 1969 schon auf den Markt gekommen. Unser Firmensitz ist in Puch, das liegt zwischen Hallein und Salzburg. Und sehr schnell hat sich dieses Abtamil so entwickelt, dass wir eben seit vielen Jahren jetzt schon Marktführer sind mit diesem Produkt. Unser Anspruch ist es, Nahrung für Babys und Kleinkinder zu machen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch Services anzubieten für Eltern. Also wir haben unseren Abta-Club Elternservice. Und damit wollen wir wirklich die Eltern so gut, wie es irgendwie geht, unterstützen in all ihren Fragen, die einfach so auftauchen. Von der Schwangerschaft weg bis eben ins Kleinkindalter.
Und jetzt muss ich dich ganz kurz unterbrechen. Es passt nämlich heute thematisch super gut. Die vorletzte Folge, da ist es um das Thema Stillen gegangen. Da haben wir eine Stillberaterin da gehabt. Und heute geht es um das Thema Fläschchennahrung und Ernährung von Kleinkindern. Deswegen, wir beantworten heute die häufig gestellten Fragen. Und genau, ich muss jetzt noch ganz kurz einen Satz vorlesen, den was ich super interessant gefunden habe. Wir vom Abta-Club sind der Meinung, wie ihr euer Baby ernährt, ist so individuell wie euer Leben. Jede Mama, jeder Papa und jedes Kind sind einzigartig und haben ihre ganz individuellen Bedürfnisse. Und das ist völlig normal und in Ordnung. Daher möchten wir euch darin bestärken, auf eurer Reise als Eltern euren eigenen Weg zu finden. Denn eure Milchmomente sind so individuell wie ihr. Ob ihr euer Baby ausschließlich stillt, das Fläschchen gebt oder eine Mischung aus beiden für euch am besten funktioniert.
Genau, also das ist für uns eine sehr wichtige Textpassage, weil wir einfach überzeugt sind davon und wir merken es auch ganz stark in unserer Beratungsarbeit. Das, was für die eine Familie oder für das eine Baby passt, muss einfach nicht unbedingt für das andere Baby auch passen. Das heißt, es ist so wichtig, sich einfach aufs Kind einzustellen, zu schauen, was passt für die eigene Familie, für die eigene Situation. Und eben dann das zu machen, wo sich alle wohl und glücklich und gesund damit fühlen. Das ist das Wichtigste.
Also ich muss sagen, ich finde es super, dass es diese Möglichkeit gibt, dass man die ja in Anspruch nehmen kann, also den Abta-Club Elternservice. Also ich habe mir da ein bisschen auf der Webseite durchgeklickt, die ist ja super übersichtlich und da sehe ich ganz genau, okay, was brauche ich jetzt? Also das Thema Schwanger, Baby oder Kleinkind, generell Ernährung. Und es gibt zum Beispiel einen kostenlosen Hebammen-Live-Chat, das finde ich mega, der ist jeden Montag und Donnerstag und man kann sich da den Expertinnen anvertrauen und man findet außerdem ganz viel anderes Videomaterial. Und mir war das gar nicht so bewusst, da hätte man sehr viele offene Fragen mit Moritz irgendwie erspart.
Ja, genau. Also das finde ich wirklich auch toll, würde ich sagen, unsere Website abdaclub.at, auf der man wirklich eben zu allen Fragen, wie du sagst, von Schwangerschaft bis Kleinkindalter, ganz viele Informationen findet. Und eben sehr stolz bin ich auch auf unseren Abdaclub-Elternservice, weil man auf ganz vielen verschiedenen Kanälen uns erreichen kann und persönlich eins zu eins natürlich kostenlos uns fragen kann. Also das geht via Telefon. Werktags von 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr. Zur gleichen Zeit auch Live-Chat, den findet man auf der Abdaclub-Website. Man kann uns natürlich E-Mails schreiben, ist eh klar. Man kann uns auch über Facebook und Instagram erreichen, also auch über private Nachrichten, Messenger. Und wir sind einerseits Ernährungswissenschaftlerinnen, wir haben eine Diätologin im Team, eben unsere Hebamme, die wirklich rund um Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit ganz viele Fragen beantworten kann. Wir haben eine Servicekraft im Team und ja, bei allen Fragen nur her damit. Also wir,
ja, das find ich echt cool.
Seit mehr als 25 Jahren sind wir da auf diesem Thema Expertinnen und das alles in Österreich. Also gibt es in Österreich nur einmal diese Art von Service.
Du machst das ja auch schon seit über 25 Jahren, oder?
Ja, genau, seit über 25
Jahren. Wahnsinn. Das heißt, wie viel Gespräche hast du schon mit Mamas und Papas geführt, kann man das sagen?
Ich habe es mal ausgerechnet, hab's jetzt gerade nicht parat, aber Tausende auf alle Fälle.
Ja, das glaube ich
Tausende,
sofort.
Ja. Im Jahr haben wir so um die 4.700 Kontakte in etwa.
Mega, mega. Gut zu wissen, dass es das gibt. Und Irmi, wie können wir unsere Kinder jetzt für die Zukunft vorbereiten? Also welche Rolle spielt überhaupt die Ernährung? Also ich muss gleich vorweg sagen, ich habe Moritz 21 Monate gestillt. Ich habe jetzt mit, wie soll ich sagen, Pränahrung überhaupt nichts zu tun. Ich sage das jetzt einmal so und darum finde ich es halt mega interessant, dass mich du da auch ein bisschen aufklärst. Ich kenne das Thema nur von meinen Freundinnen, deswegen. Aber was für eine Rolle spielt überhaupt die Ernährung?
Ja, also das finde ich ganz super, dass du einfach so eine lange Stillbeziehung gehabt hast zu deinem Kind. Und vielen gelingt es, viele sind happy drüber, aber man muss halt einfach sehen, dass es nicht bei jeder Frau möglich ist. Auch wenn sie sich oft noch so bemüht. Oder, das muss man auch sagen, es will halt auch nicht jede Frau so machen oder jede Mutter. Und da eben, wie wir anfangs schon gesagt haben, es muss da einfach jede Mutter mit ihrem Kind einen eigenen Weg finden. Manchmal gibt es auch Situationen wie Mutter muss ins Krankenhaus oder so, muss Medikamente plötzlich einnehmen. Also viele, viele Situationen gibt es da. Ja, zu deiner Frage, Ernährung spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und wir schauen vor allem diesen Zeitraum, diese sogenannten ersten 1000 Tage an. Das ist der Zeitraum von der Empfängnis bis zum zweiten Geburtstag des Babys, weil in dieser Zeit wahnsinnig viel passiert. Also natürlich schon in der Schwangerschaft, ist klar, aber auch danach werden ganz viele Dinge, Stoffwechselwege ausgebildet, ausgeprägt. Ganz viel passiert rund ums Immunsystem, das sich da eben auch erstmal bildet. Und da spielt eben die Ernährung wirklich eine ganz, ganz große Rolle. Ganz wichtig eben ist die Muttermilch in dieser Zeit am Anfang. Muttermilch ist ja das einzige Lebensmittel, das einen Menschen über einen gewissen Zeitraum als alleiniges Nahrungsmittel versorgen kann. Also wenn Muttermilch gegeben wird, dann kann das Kind in den ersten 4 bis 6 Monaten, braucht es eben sonst nichts anderes. Und dann aber sollte man mit der Beikost beginnen und dann eben die Kleinkindernährung. Aber ich glaube, auf das kommen wir dann eh noch ein bisschen zu sprechen.
Ich kann mich erinnern, wie ich mit der Beikost gestartet habe. Da war ich so aufgeregt. Das war für mich der ärgste Meilenstein. Und ich habe das damals einer Freundin erzählt, die noch nicht Mama war. Und die hat mich eher ausgelacht, wie ich gesagt habe, boah, wir probieren halt den ersten Brei. Das war für mich so, oh.
Ja, aber, das ist wirklich eine sehr spannende Zeit. Genau.
Irgendwie alles ein Meilenstein.
Ja.
Aber konntest du jetzt sagen, was ist der Unterschied zwischen Prä und 1, also und 1er und 2er? Und stimmt es, dass das, also 1er viel mehr Kalorien hat und enthalten die 1er und 2er Stärke und Zucker? Also sind das Stickmacher? Da geht es jetzt eben um die Pränahrung?
Genau. Danke für diese Frage. Ja. Ich liebe diese Frage, weil die kommt nämlich wirklich täglich auf uns zu. Und ich muss sagen, da ist sehr viel Mythos steckt da dahinter, dieser Mythos, Dickmacher, Stärke, Zucker und so weiter. Und ja, es gibt Nahrungen, wo das wirklich drinnen ist, also Stärke und Zucker, aber oder sagen wir mal Stärke, also Zucker ist in den meisten, glaube ich, verbannt inzwischen. Mhm. Aber wir haben schon seit vielen Jahren eben die Stärke weggelassen, also ist nimmer drinnen in unseren Nahrungen. Und Zucker, also wir haben nur den Milchzucker, die Laktose drinnen, sowie in Pränahrung und Muttermilch. Mhm. Also keine andere Zuckerart ist zugesetzt sonst. Und auch was die Kalorien betrifft, da haben wir auch längst, also das, den Erfordernissen und so weiter, den Empfehlungen angepasst. Also zur Einserstufe jetzt konkret, die hat wirklich die gleichen Zutaten wie die Prä-Stufe, einfach von allen Nährstoffen eine Spur mehr drinnen, sodass im Endeffekt 2 Kalorien mehr pro 100 Milliliter drinnen sind. Also wirklich keine Angst vor Stärke und sonst irgendwas. Deswegen zählt die Einserstufe auch zu den Anfangsnahrungen von gesetzlicher Seite her. Das heißt, sie kann wirklich auch ab Geburt gegeben werden. Aber in der Praxis macht man es so, also wenn nicht gestillt wird oder wenn nicht vollgestillt wird und wenn man zufüttern will oder muss, dann beginnen die meisten mit der Pränahrung und viele wechseln dann so rund um 3 Monate zum Beispiel auf die Einserstufe, weil sie eben spursättigender ist.
Und wann startet man dann mit der Zweier?
Mit der Zweier kann man mit 6 Monaten starten, beziehungsweise dann, wenn auch schon Beikost gegeben wird. Die Zweier ist im, von den Kalorien her, sprich Energiegehalt her, so wie die Einserstufe, also nicht noch kalorienreicher. Also auch hier bitte keine Angst vor Dickmacher und so weiter, vor Zucker und Stärke ist eben da auch nicht drinnen. Also eben, wie gesagt, nur Milch, Zucker, Laktose. Was das Besondere an der Zweierstufe ist, das ist, dass die Vitamine und Mineralstoffe sehr gut ans Beikostalter angepasst sind. Weil im Beikostalter ist es ja so, einerseits führt man eben die Beikost langsam ein, also kommen da ja auch einige Nährstoffe dazu. Andererseits steigt aber der Bedarf sehr stark an manchen Nährstoffen, zum Beispiel der Eisenbedarf ist viel höher ab dem Beikostalter. Und da, deswegen ist zum Beispiel der Eisengehalt in unserer Folgemilch eben um einiges höher als in der Prä- und Einserstufe. Aber auch fast alle anderen Vitamine und Mineralstoffe sind in etwas größerer Menge drinnen.
Und wie lang gebe ich dann die Zweier? Gibt's da jetzt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, also ich habe im Moritz ja 21 Monate gestillt, wir haben dann mit der Beikost sowieso gestartet und dann, wie ich aufgehört habe zum Stillen, war es klar, dass er jetzt, keine Ahnung, Wasser trinkt. Aber wie lang?
Also generell heißt so, Säuglingsmilchnahrung kann man bis zum Ende des Flaschenalters geben. Man kann übrigens schon auch die Prä so lang geben, wie man möchte. Also man muss nicht wechseln, aber man kann eben. Und wie gesagt, Vitamine und Mineralstoffe sind eben gut jeweils ans Alter angepasst. Bis zum Ende des Flaschenalters. Was heißt das jetzt? Also Flaschenalter wird meistens so bezeichnet Ende des ersten Lebensjahres. Weil dann wird ja eigentlich empfohlen, dass man schon langsam auf den Becher sogar umsteigen sollte. Aber ich weiß, und ich weiß aus eigener Erfahrung mit meinen Kindern, das Saugbedürfnis ist einfach noch lange da. Also man kann jetzt nicht sagen, mit 12 Monaten ist es vorbei und jetzt darf das Kind nicht mehr saugen. Aus meiner Sicht ist es so. Also dass man das wirklich nicht irgendwie abrupt machen muss. Und auch wenn jetzt da dieses Flaschenalter vielleicht vorbei ist, was dann trotzdem auf alle Fälle sinnvoll ist, das ist danach auch Kindermilch weiterhin zu geben. Also eine spezielle Milchnahrung, die dann fürs Kleinkindalter gut passt, die, wie gesagt, dann schon aus dem Becher gegeben werden kann.
Und da gibt es auch eine von Aptamil.
Genau, ja.
Okay, alles klar. Und jetzt muss ich noch fragen, die Pränahrung von Aptamil ist wirklich so gut es geht eine Muttermilch nachempfunden, aber kann man jetzt wirklich sagen, Muttermilch, Pränahrung? Also die Stillberaterin hat in der vorletzten Folge eben gesagt, weil wir kurz darüber gesprochen haben, es ist so schwer, dass man wirklich Muttermilch nachahmt, sage ich jetzt einmal.
Das stimmt, also ja. Das stimmt hundertprozentig, da braucht man sich auch nichts vormachen. Mhm. Wir haben ein Muttermilchforschungszentrum oder generell ein Forschungszentrum in Utrecht. Seit mehr als 50 Jahren wird jetzt bei uns geforscht an Muttermilch. Mehr als 500 Wissenschaftler forschen rund um diese Muttermilch. Und Muttermilch ist der Goldstandard. Wir versuchen, so viel wie möglich nachzubauen und umzusetzen, aber es wird nie gelingen, das ganz nachzumachen.
Und was ist jetzt das beliebteste aus den genannten Produkten?
Also das beliebteste schon seit vielen Jahren ist unser Aptamil Pro Nutra 2.
Okay.
Unser beliebtestes Produkt und auch in Umfragen bzw. Tests ist da rausgekommen, dass es eine sehr große Weiterempfehlungsrate von 98% hat. Bei einer DM-Umfrage ist das.
Sehr cool und mega interessant. Ja. Wie du das gerade erklärt hast, okay. Prä, so und so lang, 1er-2er-Stufe, weil ich glaube, wenn man jetzt wirklich gerade erst Mama geworden ist und vielleicht nicht stillt, dann hat man oft einfach ein großes Fragezeichen und denkt sich, okay, was muss ich jetzt kaufen, was mache ich? Und was ist jetzt, wenn zum Beispiel mein Kind trinkt nicht so, wie es in der Tabelle angegeben ist? Ist das dann ein Problem? Muss ich mir da Sorgen machen?
Also wir haben das überall dabei stehen bei unseren Tabellen. Mhm. Das sind wirklich nur Richtwerte. Du musst dir vorstellen, wenn ein Baby auf die Welt kommt, hat der Magen die Größe einer Kirsche. Mhm. Nach einer Woche dann hat der Magen die Größe einer Marille. Mhm. Und nach 4 Wochen die Größe von einem Hühnerei ungefähr. Das heißt, man kann sich sehr gut vorstellen, der hat fast nichts Platz. Das heißt, das Baby muss wirklich oft trinken, trinkt kleine Mengen meistens am Anfang. Das können 60, 90, dann einmal 120 Milliliter sein. Und wenn es halt sehr wenig trinkt und einfach nur nicht mehr in den Magen reinbringt, dann sind die Abstände natürlich sehr klein. Also da braucht man sich wirklich nicht schrecken, wenn es dann alle 1-2 Stunden getrunken wird oder dann vielleicht sogar mal schon alle 2-3 Stunden. Also das muss man einfach abwarten können. Je mehr das Baby dann reinkriegt in den Magen, umso größer werden die Abstände. Aber das braucht Zeit. Also wie gesagt, das sind wirklich nur Richtwerte. Einfach nur am besten sich nach dem Baby richten, auf die Hunger-Sättigungssignale achten. Wenn es so Saugen anfängt an der Hand oder an der Lippe oder was es halt erwischt gerade, so Saugbewegungen macht, wenn es einfach,
man merkt es,
genau, wenn es Hunger hat, das merkt man.
Man ist natürlich, wie ich ja vorher gesagt habe, als Neumama dann oft gestresst. Ich kann mich noch erinnern an eine Situation beim Kinderarzt, wo mir die Kinderärztin erzählt hat, von wegen, ja, der Moritz ist sehr schlank für sein Alter. Und ich habe dann sofort meine Mama angerufen und habe gesagt, Mama, er ist viel zu dünn. Und die Mama hat gesagt, hey, Mittler, stress dich nicht, das ist alles gut, du machst das richtig. Aber
genau, das ist auch ein gutes Stichwort, weil es gibt ja diese Perzentilenkurven, Programme. Und wenn man sich das immer wieder mal ein bisschen anschaut oder auch beim Arzt anschauen lässt und der dann feststellt, Größe und Gewicht passen gut zusammen, das ist eben immer wichtig, dass das möglichst auf der gleichen Kurve liegt, dann weiß man einfach auch, dass die Trinkmengen passen.
Mhm. Und zur Frage, wie lange kann ich Säuglingsnahrung füttern? Das haben wir vorher gerade gesprochen. Aber hast du jetzt ein paar Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen um das erste Fläschchen? Also wie gebe ich am besten das erste Fläschchen? Was ist zum Beispiel, ich kann mich erinnern, wie der Moritz, ich habe es einmal ganz kurz mit Flascherl probiert, haben wir gedacht, okay, er mag das nicht. Aber Baby braucht natürlich eine Zeit lang, bis es das erste Fläschchen.
Genau. Ja, das ist ganz was Typisches, was du gerade beschrieben hast. Und damit werden wir auch ganz, ganz häufig konfrontiert. Und zwar, je älter das Baby wird, umso schwieriger. Mhm. Weil je länger es das gewohnt ist, die Flasche nicht zu trinken oder es die Flasche nicht kennt, umso schwieriger wird es dann, ist natürlich klar, weil es muss sich eben erst gewöhnen. Und ganz viele machen es so, wie du es gerade beschrieben hast, nämlich einmal probieren und dann hat man das Gefühl, das schmeckt ihm nicht und so, probiere vielleicht das nächste und das nächste und wieder Packung und wieder entsorgen und so. Aber es liegt eigentlich nicht daran, dass es dem Kind nicht schmeckt, sondern es liegt nur daran, dass es sich einfach gewöhnen muss, dass es Zeit braucht. Mhm. Und das kann wirklich, und das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, also ich habe meine Kinder auch lang gestillt, aber irgendwann im Beikostalter habe ich gedacht, jetzt versuche ich mal so, vielleicht für abends oder so, das Flascherl. Mhm. Und gerade beim ersten Sohn hat es auch ewig gedauert, wirklich wochenlang, bis irgendwas einmal dann akzeptiert worden ist. Also er war der Genusstrinker an der Brust.
Mein Bruder.
Ja, genau.
Er hat mich so angeschaut, der Moritz auf die AT, was machen wir mit einem Flascherl?
Genau, genau. Okay. Und ja, und wenn man es halt will, wenn man es versuchen will, mhm, dann braucht es einfach echt Geduld. Und wir haben da eine ganze Reihe von Tipps auf Lager, mhm, die wir gern den Eltern weitergeben, wenn, mhm, sie das interessiert. Ich weiß nicht, ob jetzt die Zeit dazu, mhm, ist, oder?
Ja, ein paar Tipps waren schon lässig.
Ja, also das Erste zum Beispiel ist, dass man wirklich mal als Erstes versuchen kann, Muttermilch einzufüllen, also, mhm, abgepumpte Muttermilch ins Flascherl, dass das Kind einfach mal lernt, überhaupt am Flascherl zu trinken. Mhm. Dann kann man verschiedene Sauger probieren. Es gibt ja, mhm, die flachen Kiefergerechten, es gibt, mhm, die runden, kirschförmigen. Es gibt verschiedene Systeme von Flascherl. Einfach mal da ein bisschen versuchen. Mhm. Dann bei der Temperatur kann man ein bisschen herumprobieren. Manche Kinder trinken es eben gern warm, so Körpertemperatur. Mhm. Aber manche auch kühler, ganz gern. Und das ist auch okay. Dann ist auch ganz gut, nicht dann die Flasche zu geben, wenn eine Stillmahlzeit fällig ist. Das, mhm, heißt, wenn das Kind eigentlich schon darauf wartet, jetzt gestillt zu werden. Oder auch, es ist nicht günstig, wenn es schon zu müde ist, mhm, zu hungrig ist und so. Also, dass man einfach so zwischendurch am Tag mal spielerisch versucht, das Flascherl, mhm, zu geben. Dann bitte auch nicht diese große Menge zubereiten, die draufsteht auf dem Flascherl, mhm, und dann ständig nur wegwerfen. Also bei unseren Nahrungen ist es so, dass man einen Messlöffel plus 30 Milliliter abgekochtes, abgekühltes Wasser mischen kann. Mhm. Und das ist eine mini kleine Menge und einfach mit der starten. Aber ruhig dann öfter mal anbieten, so wie gesagt spielerisch, mhm, ohne Zwang und Druck und, mhm, Stress. Und einfach dem Kind Zeit geben, dass es sich an dieses Neue da gewöhnt. Dann natürlich kann auch die Mama, die sonst ja mit Stillen und Muttermilch, mhm, verknüpft ist mit dem Kind, einfach mal den Raum verlassen und das Flascherl geben dem Papa oder, mhm, Oma oder sonst wem überlassen. Das geht auch ganz gut. Dann auch mit der Position kann man, mhm, ein bisschen variieren, schauen, ob vielleicht die gewohnte Stillposition oder sonst auch einfach das Sitzen gegenüber, wenn es schon, mhm, größer ist, das vielleicht ganz gut klappt oder liegen, was auch immer.
Und geduldig sein.
Geduldig,
ich glaube, sie nicht zu sehr stressen. Und das macht man ja gerne als frisch gebackene Mama oder Papa. Deswegen.
Genau, ja, genau.
Gelassenheit.
Das ist ganz wichtig. Es gibt da diesen sogenannten Mere-Exposure-Effekt. Mhm. Das heißt, wenn eine Sache öfters angeboten wird, mhm, immer wieder angeboten wird, dann wird es mehr und mehr gemocht. Mhm. Das ist ein Effekt, den man auch zum Beispiel vom Gemüsefüttern, mhm, von der Beikost oder generell vom Beikost kennt. Oder vielleicht sogar an sich selber kennt, also auch Erwachsene kennen, mhm, das manchmal. Wenn man etwas immer und immer wieder macht, dann, mhm, wird es zur Gewohnheit und dann mag man es auch plötzlich. Und so funktioniert das beim Kind. Genau.
Bei der Beikost, wie oft muss jetzt ein Kleinkind eine Speise essen, damit es wirklich sagt man 3 bis 4 Mal?
Bis zu 16 Mal sogar.
Was?
Ja, genau.
Okay, bin ich komplett falsch gelegen. Okay, bis zu 16 Mal, das
ja,
wirklich.
Ja, genau. Aha, ja. Also, es heißt, man liest verschiedene Zahlen, aber, mhm, aber mehr als 10 Mal auf alle Fälle. Und wie gesagt, immer ohne Druck, ohne Stress. Mhm. Einfach so ruhig und spielerisch.
Ich merke das jetzt, weil der Moritz hat normalerweise im Brokkoli total verschmäht. Und gestern, aha, hat er uns erst einmal gegessen, wie ich gesagt habe, hey, er schmeckt echt gut. Und dann hat er gesagt, wow, Mama, gut.
Ja,
also
super.
Das hat echt jetzt lang gedauert. Hat mich gewundert, so gestern.
Ja, genau. Das wird dieser Effekt sein dann.
Erfolgserlebnis. Und ihr mir sagt jetzt, wann und wie oft darf ich jetzt Kindermilch geben?
Also bei der Kindermilch ist es, oder umgekehrt gesagt, mhm, bei der Säuglingsmilchnahrung, die im, mhm, ersten Lebensjahr gegeben wird, da ist ja immer noch die Säuglingsmilchnahrung oder natürlich Muttermilch, ist ganz klar, also das setze ich immer voraus, mhm, dass genauso Muttermilch da gemeint ist. ist die Hauptnahrung und wie der Name Beikost schon sagt, ist die Beikost wirklich nur daneben oder dazu zur Milchnahrung. Mhm. Aber im Kleinkindalter dreht sich das dann um langsam. Also Kleinkindalter ist ja zwischen 1 und 3 Jahren. Mhm. Du kennst wahrscheinlich die Lebensmittelpyramide. Und da ist es ja dann im Kleinkindalter so, dass die Basis die Getreideprodukte bilden sollten, also vom Brot über Müsli, über Kartoffeln zählen da auch dazu, Reis, Nudeln und so. Dann, das sollte also am meisten verzehrt werden. Dann das zweite ist das Gemüse und Obst. Und an dritter Stelle erst Milch und Milchprodukte. Mhm. Das heißt, das eben Milchnahrung sollte einfach dann schon ein bisschen reduziert werden. Wobei, wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, ich bin nicht die Freundin von Stress und abrupt und jetzt darfst du nicht mehr und jetzt müssen wir das gleich runterschrauben, sondern wirklich gemächlich und eben, dass man das Kind dann nicht überfordert damit. Ja, und da wird empfohlen von diesen allen gängigen Ernährungsgremien und so weiter, dass nur mehr 300 bis 330 Milliliter Milch und Milchprodukte pro Tag zu sich genommen werden sollte. Das heißt, die Kindermilch ist jetzt eigentlich nimmer oder ist nimmer so als komplette Nahrung, komplette Mahlzeit gedacht, sondern es ist eigentlich nur noch zu einem Frühstück, Abendessen, Mittagessen oder als zur Zwischenmahlzeit so gedacht, zum Dazutrinken.
Und es gibt, an das kann ich mich erinnern, es gibt ja im Internet sehr viele Tabellen, wo man sich ja dran orientieren kann, wenn man mit der Beikost startet, von wegen die erste Monat, zweite Monat macht man so, dann lässt man eine Mahlzeit weg, aber fügt dafür eine andere Mahlzeit hinzu. Da gibt es ja dann die unterschiedlichsten Sachen, wo man sich ein bisschen informieren kann. Wird es wahrscheinlich auf der Abtermil-Seite sowieso geben, auf der Club, dass man da nochmal genau nachliest. Und ich kann mich jetzt noch an Moritz, sein Kleinkind-Babyalter erinnern. Der Moritz hat vor allem das erste halbe Jahr sehr mit den Koliken zu kämpfen gehabt. Also er hat extrem starkes Bauchweh gehabt. Kann man jetzt sagen, überschlagsmäßig von wegen, okay, wenn man Aptamil füttert, dass Babys von Koliken verschont bleiben? Oder ist es egal, stillen oder Pränahrung, da gibt es keinen Unterschied, die Koliken sind einfach vorhanden?
Die Koliken können deswegen vorhanden sein, weil der Magen-Darm-Trakt einfach noch nicht ausgereift ist, wenn das Baby auf die Welt kommt. Also man spricht da so von circa den ersten 3 Monaten, wo das eben langsam ausreift, wo sich viele Dinge erst entwickeln müssen, zum Beispiel die Fähigkeit, dass Laktose, also Milchzucker, abgebaut wird. Das ist am Anfang noch nicht so ganz da, diese Fähigkeit, also dieses Enzym auch, dass das abbaut. Das kommt erst mit der Zeit und dadurch kann es einfach sehr oft passieren, dass es da Probleme gibt. Oder auch der Reflux zum Beispiel, also dass Nahrung einfach so wieder rausrinnt, raufkommt. Das kann sowohl beim gestillten Kind passieren, als auch beim Kind mit Flaschennahrung. Und wir haben da aber, wenn eben Flasche gefüttert wird und nicht gestillt wird oder nicht vollgestillt wird, haben wir ja für viele verschiedene Probleme auch Spezialnahrungen und eine eben zum Beispiel für diese 3-Monats-Koliken, Blähungen, Bauchweh, Krämpfe, auch gegen leichtes Spucken, das ist das Aptamil-Komfort. Wir haben viele andere Spezialnahrungen auch noch gegen Reflux eben, auch für frühgeborene Allergienahrungen und so, also ganze Palette für alle möglichen Bedürfnisse, die es geben kann.
Gut zu wissen. Also bei uns hat das echt ein halbes Jahr angehalten und dann war es schlagartig vorbei.
Ah ja, halbes Jahr.
Hat echt sehr lange gedauert und ich war da sehr oft in Kontakt mit meiner Hebamme, was ich am besten mache oder wie ich vorgehe. Aber es war dann schlagartig vorbei und es hat überhaupt nichts mehr gegeben. Ja. Aber wenn man jetzt mit der Beikost gestartet hat, wie du auch kurz gesagt hast, Geduld haben, aber wie gelingt jetzt der Umstieg vom Fläschchen auf den Becher?
Auf den Becher? Das kann man so versuchen, indem man mal zum Beispiel die Zeiten mit der Flasche langsam ein bisschen reduziert, also die Flasche nicht länger überlässt. Also, das sollte man generell nicht länger als nötig. Das ist ja wichtig, dass an einer Flasche nicht so dauergenuckelt wird. Das ist ganz was Wichtiges für die Zähne. Ja, also dass man versucht, das Flascherl einfach noch kürzer dem Kind oder seltener dem Kind anzubieten. Dann, dass man vielleicht was anderes wie so Kuscheltier oder so dann zusätzlich mal einführt oder noch verstärkt einführt. Und dann, also das Trinken aus dem Becher, das kann man ja schon so mit 10 Monaten oder so mal langsam starten, auch fürs Wassertrinken zum Beispiel. Das ist natürlich ganz ein anderer Trinkvorgang als das Saugen, das ist klar. Also, und wie bei allen Dingen eben, Übung macht den Meister, einfach immer wieder probieren und anbieten. Manche Kinder sind da wirklich sehr geschickt, machen das schnell sehr gut. Andere brauchen ein bisschen länger, also ist alles okay. Und ja, wenn ein bisschen da rumgeschüttet wird, ist ja kein Problem.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da seinen eigenen Weg findet. Und sicher kann man sich Tipps und Infos holen, aber ich glaube, dass man sich da nicht zu sehr beeinflussen lassen sollte, von wegen, okay, mein Kind hat das mit dem und dem Alter schon können, sondern findet ja sowieso dann seinen eigenen Weg. Ja. Und
also dieses Vergleichen ist ja da wirklich
das, an das kann schlimm. Ich mich auch noch erinnern, von wegen, der Moritz spricht noch nicht so viel wie zum Beispiel seine Freundin, aber ich habe mich da auch nicht mehr unter Druck setzen lassen, weil er wird sein Ding schon machen und er ist vielleicht in andere Sachen dann viel besser. Und Irmi, wann ist jetzt der optimale Zeitpunkt für die Beikosteinführung? Ich glaube, ich habe mit einem halben Jahr gestartet, aber weil ich gemerkt habe, der Moritz war super interessiert an dem, was ich halt esse, und ich habe mir gedacht, okay, probier es jetzt einfach einmal.
Genau, ja. Also es gibt da offizielle Empfehlung das sind diese österreichischen Empfehlungen vom Ministerium, von der Sozialversicherung und von der AGES. Und die sagen zwischen 17. und 26. Lebenswoche, das ist also zwischen 4 und 6 Monaten. Aber gleichzeitig auch dann, wenn das Kind so gewisse Anzeichen hat, dass man eben starten kann. Eins mal, ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass es den Kopf selber halten kann. Dann das Zweite ist, dass es sitzen kann, aber mit Unterstützung. Also es muss noch nicht, das Kind muss noch nicht frei sitzen können, weil das können viele erst mit 8 Monaten oder noch später. Dann, dass es eben Interesse zeigt am Essen, also zum Löffel hingreift, zum Löffel der Eltern oder schmatzt und sich interessiert zeigt und so. Ja, und dann kann man starten. Das ist klar, dass das Essen vom Löffel auch noch nicht perfekt funktioniert am Anfang, weil man muss sich auch vorstellen, das ist ja ganz eine andere Bewegung als diese Saugbewegung. Beim Saugen wird ja die Zunge an den Gaumen gedrückt und dann so ausgestriffen wird es.
Gestriffen, stimmt schon. Nein. Das war eine nice Part.
Genau, und vom Löffel muss es ja dann ganz anders das Essen runternehmen. Und das ist einfach auch eine Lernsache, egal ob es jetzt 5, 6 oder 8 Monate ist, es muss das erst erlernen. Das geht meistens nicht von heute auf morgen. Und ja, einfach mit Geduld, mit ein paar Löffel anfangen, mal eine Gemüsesorte, dann viele beginnen mit Karotten. Muss aber nicht sein, dann kommt oft die Kartoffel dazu, dann schon das Fleisch, dann irgendwann der zweite Brei, das ist bei uns ja in unseren Breiten oft der Milchgetreidebrei, der ganz gern so gegen Abend gegeben wird, und dann der dritte Brei, das ist dann der Obstgetreidebrei.
Ich kann mich erinnern, der Moritz hat auch Stillen mit Karotte überhaupt nicht vertragen.
Ah ja.
Stillen und Karotte war bei uns echt ein Problem, weil er sie immer übergeben hat müssen.
Ah, okay.
Und darum, ich glaube, so das Hauptdings, mit dem er startet, ist sowieso Pastinake, oder?
Ja, genau, viele starten Pastinake oder auch Kürbis, also ist drum. Alles okay.
Und was mich jetzt noch irrsinnig interessiert, wie sieht es mit vegetarischer und veganer Ernährung bei kleinen Kindern aus? Ich meine, da gibt es ja mega viele Vorurteile von wegen, okay, das Kind bekommt nicht die richtigen oder zu wenig Nährstoffe, stimmt das?
Ja, das war sehr lang die Meinung, dass man das Fleisch unbedingt braucht. Aber so die offiziellen Stellungnahmen dazu sind jetzt so, dass vegetarische Ernährung okay ist. Also sprich, wenn Milch, Milchprodukte und Ei dabei sind, dann ist es okay. Dann wird das Kind komplett ernährt mit allen Nährstoffen. Das wichtige Eisen zum Beispiel ist im Ei auch drinnen, im Hühnerei. Und das wichtige Vitamin B12 auch eben in diesen beiden tierischen Nahrungsmitteln. Aber diese österreichische und deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagen, vegane Ernährung ist nicht okay. Mhm. In den Phasen, in denen der Organismus wächst, sprich von der Schwangerschaft über die Stillzeit, übers Beikostalter bis Kleinkindalter bis ins Jugendalter sogar. Mhm. Also sogar, solange der Mensch wächst, ist vegane Ernährung nicht okay. Es ist halt so, dass man sich da erstens sehr gut auskennen muss und wirklich wissen muss, was welche Lebensmittel muss ich verwenden, um die und die kritischen Nährstoffe zu bekommen. Zweitens, es muss immer supplementiert werden. Mhm. Also es gibt Dinge, die kriegt der Mensch dann einfach nicht, wie zum Beispiel eben das Vitamin B12, aber oft ist auch Eisen und einige andere Dinge sind zu wenig. Mhm. Manchmal sogar das Eiweiß auch, das Protein ist zu wenig. Ja, und drittens muss man sich auch im Klaren sein, dass man immer wieder das Blut dann auch untersuchen lassen muss. Also man muss auch immer wieder mit Blutabnahmen dann klarkommen, um das zu messen, ob das Kind eben vollständig versorgt ist. Daher sagen, wie gesagt, die Deutsche und Österreichische Gesellschaft für Ernährung, vegane Ernährung ist dann nicht okay in dem Alter.
Und hast du jetzt noch Tipps zum Start mit Familienkost?
Ja, also wichtig ist es einfach mal in erster Linie ein gutes Vorbild zu sein als Eltern. Das heißt, vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um sich einmal so ein bisschen in sich zu gehen und zu überlegen, ist meine Ernährung eigentlich gut oder vielleicht doch nicht so gut? Ich bin generell gegen das ganz Strenge und Strikte und so weiter und so fort. Aber wie ist so die Basis der Ernährung? Entspricht es, weil ich vorher schon die Lebensmittelpyramide angesprochen habe, entspricht es ungefähr dem oder eben ist es eine Wackelpyramide, wo Fleisch und so weiter den wichtigsten Stellenwert hat und Gemüse irgendwo ganz wenig vorkommt, zum Beispiel, ja. Und das heißt, es ist also wichtig, da ein gutes Vorbild zu sein, einfach die richtigen Dinge auf den Tisch zu stellen, sozusagen. Das heißt, die Familie, also Eltern, Mutter, Vater entscheiden, was auf den Tisch kommt.
Ja, Mama, Papa, Papa, dass wir korrekt bleiben.
Ja. Genau. Also die entscheiden, was auf den Tisch kommt, aber wie viel dann davon gegessen wird, das darf natürlich das Kind entscheiden. Also man muss dann schon sehr auf die Hunger- und Sättigungssignale des Kindes achten. Das Kind darf auch auswählen aus den Speisen, die eben im Idealfall dann gut gesund sozusagen sind, die am Tisch stehen. Dann gutes Vorbild natürlich auch, was Handy, Fernsehen und so weiter betrifft. Also das sollte wirklich überhaupt keinen Platz haben beim Essen. Dann auch eine gute Essroutine, Mahlzeitenroutine halt, dass es wirklich diese gewissen Mahlzeiten am Tag gibt, die möglichst halt dann gemeinsam eingenommen werden. Oft ist es ja vielleicht nur eine, aber dann die zumindest, die gemeinsam eingenommen wird. Möglichst in Ruhe und Harmonie, also wirklich nichts Stressiges dann da machen oder ansprechen oder so, dass das Kind dem Kind wirklich vermittelt wird, das ist eine schöne Zeit, das ist eine schöne Familienzeit, es ist auch schön, einfach satt zu werden. Also da sollte wirklich jeglicher Druck und Stress und das muss jetzt doch mehr essen oder das Kind sollte doch jetzt das essen und jetzt will es schon wieder nur das Gleiche essen und so, dass man wirklich da möglichst gelassen bleibt. Weil es kann sich einfach leider so leicht ein Machtkampf entwickeln, wenn man da immer einfach Stress macht und das Gefühl hat, es sollte doch und es müsste doch und so.
Ich habe jetzt wir haben gestern am Abend alle gemeinsam zu Abend gegessen und ich merke einfach auch, wie sehr das im Moritz gefällt. Also er hat mir auch beim Kochen geholfen. Ich bin jetzt nicht die überdrüber Köchin, ich tue gern backen, einfach weil ich möchte, dass der Moritz zu gewissen Anlässen die Gerüche verbindet, also Erinnerungen schafft. Ich koche sehr wohl. Ich bin jetzt nicht die Meisterköchin, aber es geht mir einfach darum, dass der Moritz sieht, okay, wie macht man was. Und ich schaue immer, dass er mithilft. Also er ist auch immer mit in der Küche. Ich versuche, dass ich ihn da wirklich mit einbeziehe, dass er sieht, okay, Essen, was Positives, dass wir am Abend alle gemeinsam da sitzen. Und Ich finde, am Anfang war das ganze Thema Beikost ein bisschen wirr für mich, aber ich finde, man kommt da schnell in eine Routine rein und eher, wie du gesagt hast, ich habe jetzt auch im Kopf meine fixen Punkte, wo ich weiß, okay, Frühstück, Mittagessen, vielleicht ein kleiner Nachmittagssnack und dann Abendessen. Am Anfang ist man überfordert, aber es, ich finde, es ergibt sich dann sehr, sehr leicht. Aber was mich jetzt noch brennend interessiert, was hältst du von dem Thema im ersten Jahr keinen Zucker geben?
Ist schon toll, ist schon super, wenn man das so versucht, so in die Richtung, im ersten Jahr zumindest. Ja. Ich meine, Zucker in Wirklichkeit ist in einigen Lebensmitteln drinnen, in verschiedener Form. Also angefangen eben vom Milchzucker in Milchprodukten über verschiedene Zuckerarten im Obst. Ist was drinnen. Mhm. Und wenn man aber versucht, dann nicht noch zusätzlich Zucker zu geben, finde ich schon guten Ansatz im ersten Lebensjahr. Weil es, wenn man halt das beginnt, dem Kind was sowas anzubieten, dann ist es klar, dass es das einfach will. Also wir sind halt alle getrimmt drauf, dass Zucker was Gutes ist, dass süß gut schmeckt, das ist lustigerweise schon im Mutterleib so, gibt es Untersuchungen, dass Kinder lächeln im Mutterleib, wenn sie wenn das Fruchtwasser süßer schmeckt.
Okay, da dürfte die ganze Zeit gelacht haben. Ich liebe Süßes, das ist für mich.
Ja, genau.
Ja.
Wohingegen bitter, sauer und diese Dinge natürlich abgelehnt werden, ist klar. Also das heißt, wenn ich damit beginne, dann muss man halt klar sein, dann will das das Kind. Ein gutes Beispiel ist Säfte, ein Saft. Wenn ich damit anfange, dass es immer was Süßes zu trinken gibt, dann ist es klar, dann will es kein Wasser mehr, das Kind. Ja. Aber wenn ich von Anfang an, wenn das die Regel ist in der Familie, es gibt nur Wasser am Tisch, dann ist es eben so. Also dann wird auch nichts anderes verlangt und dann wird das Wasser eben auch gemocht, also gern getrunken.
Also das ist auch, also Moritz bekommt nur Wasser zu Hause, aber ich mache echt eine Ausnahme, wenn wir zum Beispiel irgendwo unterwegs sind oder wir gehen essen, dann darf er sich sehr wohl einmal was anderes aussuchen. Das war bei mir auch so, bei uns hat es Ausnahmen gegeben, ich habe zu Hause auch nur Wasser gekriegt und ich habe mir dann zum Beispiel beim Essen gegangen sind, mal eine Cola aussuchen. Ja. Ich meine, da war ich schon älter. Aber irgendwie bis zum wievielten Lebensjahr bilden Sie jetzt die Fettzellen aus? Das würde mich noch interessieren. Kann man das sagen? Ich hab da mal was gelesen, beziehungsweise war ich da mal bei einem Vortrag, wo man sagt, bis zu diesem Lebensjahr bilden sie Fettzellen aus, deswegen sollte man am Anfang halt sehr, sehr aufpassen. Oder gibt es da jetzt, du als Ernährungswissenschaftlerin, einen Tipp oder was ist am optimalsten so die ersten Jahre?
Also gut ist eben, wenn man, wie vorher schon angesprochen habe, sich an diese Somatogramme in etwa hält, an die Perzentilenkurven. Aber man muss halt sagen, es gibt schon auch eine gewisse Veranlagung dann einfach, wo man oft einmal verwundert ist, auch ein gestilltes Kind zum Beispiel, wie gibt es das, dass es jetzt so schwer wird und so auseinander geht quasi. Dann kommt aber oft wieder die Phase, wenn die Kinder dann laufen, dass das dann sich wieder normalisiert und so. Aber natürlich sollte man schon versuchen, wenn es diese Tendenz gibt in der Familie oder diese Veranlagung, dass man da wirklich mit Lebensmitteln, die halt eben, also gesund, das ist jetzt so ein weiter Begriff eigentlich, aber eben Vollkornprodukte, Gemüse, Obst oder anders ausgedrückt, wir in Österreich essen ja wirklich oft zu viel zu süß, zu viel und zu süß und zu fett und zu salzig. Dass man da einfach wirklich drauf achtet und auch ausreichend Bewegung dem Kind bieten kann. Und eben das Trinken von Wasser, das ist wirklich auch schon ein großer Schritt, weil wenn man sich denkt, wie viel da an Kalorien zusammenkommen kann, wenn man eben gesüßte Getränke gibt. Also das ist schon einmal ein großer Teil, der wegfallen kann, wenn man eben nur das Wasser gibt. Was ich noch gern zur Kindermilch erwähnen würde oder zum Kleinkindalter generell, es ist so, dass Kinder im Beikostalter oft sehr, sehr gut ernährt sind. Also da weiß man sehr genau, was wann eingeführt wird. achtet sehr auf die Qualität der Beikost und so weiter. Aber leider ist es so, und da gibt es sehr, sehr viele Studien, die das zeigen, sobald das Kind im Kleinkindalter ist, ändert sich da einiges, weil da freut man sich dann schon so, dass das Kind mitessen kann am Familientisch. Und leider ist es halt oft so, dass das eben dann nicht mehr so optimal ist. Und diese Studien zeigen, dass Kinder im Kleinkindalter oft schon so ungünstig ernährt sind, wie wir es leider von vielen Erwachsenen halt auch kennen. Das heißt, einerseits viel zu viel Eiweiß, weil die Nahrung in unseren Breiten ist sehr eiweißlastig. Also wir essen ja viel Fleisch und Fleischprodukte, Käse, Milchprodukte, Eier. Das heißt, Eiweiß in rauen Mengen sozusagen, zu viel Eiweiß, ist nämlich für die kleinen Kinder nicht so günstig, weil es gibt wiederum Studien, die zeigen, dass Kinder, die sehr viel Eiweiß bekommen, später eher zu Übergewicht neigen. Dann das nächste ist ein Mangel. Also während Eiweiß zu viel aufgenommen wird, gibt es einen Mangel an Eisen, Zink, Jod, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Vitamin D vor allem, aber auch Folsäure, also ein paar so Nährstoffe, die wichtig sind. Vitamin D zum Beispiel fürs Immunsystem eben. Und die einfach in viel zu kleinen, geringen Mengen zugeführt werden. Und da hat es eben dann die Forderung gegeben, wenn es schon eine Kindermilch geben soll, dann soll die aber so optimal zusammengesetzt sein, dass sie diese Defizite ausgleichen kann oder dass sie eine gute Ergänzung zur Kleinkindernährung ist. Und so ist eben unsere Kindermilch zusammengesetzt. Also einerseits sehr energiearm, also hat viel weniger Kalorien als die Pränahrung zum Beispiel. Andererseits aber vor allem diese wichtigen mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Vitamin D, Eisen, Zink, Jod und alle anderen Nährstoffe und auch das, was das Besondere an unseren Milchnahrungen generell ist, was uns über den gesetzlichen Standard hinaus hebt, zum Beispiel diese speziellen Ballaststoffe, GOS-Phos-Ballaststoffe heißen die, oder auch ein Lactofidus-Prozess, den wir drinnen haben, dieser Prozess mit Milchsäurebakterien, oder eben auch diese speziellen DHA-Fettsäuren und so weiter. Also das ist drinnen in unserer Kindermilch und dadurch, da gibt es eben auch eine Studie, die zeigt, dass wirklich diese ungünstigen Versorgungslagen mit Vitamin D zum Beispiel da behoben werden können, wenn das begleitend zur Kost, zur normalen Kleinkindkost getrunken wird.
Okay, interessant. Aber weil wir vorher kurz über vegane Ernährung, das heißt jetzt nicht, dass diese Kindermilch bei veganer Ernährung als irgendwie ersetzt, oder?
Nein. Naja, die Kindermilch ist ja nicht vegan. Dadurch, wenn ein Kind vegan ernährt, doch ernährt wird, dann werden die Kindermilch nicht verwenden. Also,
ja. Aber sehr, sehr interessant. Wir haben jetzt lange geplaudert. Irmi, ich danke dir, dass du heute von Salzburg gekommen bist, zu mir ins Studio.
Sehr gerne.
Und dass du dir die Zeit genommen hast. Alle Infos zum Abda-Club findet man direkt.
Genau, auf unserer Homepage, abdaclub.at. Da findet man die Infos zu unserem Club, zu dem man sich auch gern anmelden kann und dann auch regelmäßig Newsletter bekommt. Aber vor allem freuen wir uns auch, wenn man eben persönlich mit uns, wie gesagt, natürlich kostenlos Kontakt aufnimmt. Und wir freuen uns über alle Arten von Fragen, telefonisch, per E-Mail, Live-Chat, Instagram, Facebook.
Genau. Ich verlinke natürlich alle Sachen in den Shownotes und ich sage vielen lieben Dank. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns nächsten Mittwoch. Tschüss, Baba.
Ciao, Servus.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.